Ja, vielen Dank für die so begreifbare Anwendung des Wochenspruches mit den Luftballons. Sehr eingänglich, sehr verständlich. Mir fiel, als ich das hier vorne so gesehen habe, ein, dass Johannes Paul der Erste, Albino Luciano, als der zum, viele Jahre vorher, als der zum Bischof von Venetien gewählt und berufen wurde und bestätigt wurde, dann schrieb er, niemand solle ihn beneiden, ob dieses hohen Amtes, denn das wäre wie mit einem Fußball, in den nun endlich Luft hineinkommt und plötzlich jeder meint, er könnte nach ihm treten. Und zum Spielball nutzen. Das fiel mir jetzt eben so ein. So kann das manches Mal auch gehen mit dieser Luft und mit dem, was gegeben ist und was gefordert wird. Ja. Der heutige Predigtext handelt von dem, was uns gegeben wird. Das ist das Wochenevangelium für diese Woche. Wenn man sich wie ich am Kirchenjahr orientiert, muss man nicht, kann man aber. Wir sind ja in dieser Trinitatiszeit der unendlich vielen, wenn es ganz ausläuft, 24 Sonntage, gibt selten so viele, aber auf jeden Fall immer etwas über 20 Sonntage, die immer nur sich an der Nummerierung unterscheiden, die nach dem Dreieinigkeitsfest, Trinitatisfest einsetzt. Das Spannende ist aber, dass jeder Sonntag sehr wohl sein eigenes Thema hat. Und alle Sonntage, die von Ostern und von Pfingsten herkommen, das Thema Nachfolge behandeln. Jeder Sonntag in einer anderen Art und Weise Nachfolge behandeln. Also zum Beispiel am 5. Sonntag, wir sind heute am 9. Am 5. Sonntag war das Thema Gottes Ruf folgen. Also war am 6. ging es um die Zeichen des Neuanfangs. Da wird in meiner Kirche vor allem der Taufe gedacht. Und folglich war dann ein Sonntag später die Frage, wie macht man das? Was ist denn dann, wenn wir getauft sind? Dann sind wir geschwisterlich vereint am Tisch des Herrn. Dann war das Abendmahl das Thema. Und wenn wir miteinander am Tisch des Herrn sind, dann sind wir zum Leben im Licht berufen. Das war vergangenen Sonntag mit einem eher rustikalen Predigtext. Ich habe gehört, Klaus Dieter, oder habe gelesen. Respekt. Ich habe auch gepredigt. Bei uns in der Dorfkirche in Reichelsheim über diesen Text. Respekt. Sehr rustikal. Das Leben im Licht. Und wie lebt man im Licht? Indem man Gottes Gaben achtet. Das ist das Thema des heutigen Sonntags. Gottes Gaben achten. Ich lese uns dazu das Wochenevangelium. Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber. Talente ist eigentlich die Währung. Also ein bisschen missverständlich. Da geht es wirklich um Geld. Dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Zugleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe zwei dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das Oberthema Matthäus 25, um das sich auch die Verse drumherum drehen, ist die Rede vom Kommen des Menschensohnes. Unmittelbar voraus geht dieses auch ganz bekannte Gleichnis von den sogenannten 10 klugen und 10 törichten Jungfrauen. Dieses endet mit dem Satz, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wann dieser Herr zurückkommt. Oder in dem Fall, wann die Hochzeit sein wird. Daran knüpft unser Predigtext an und beginnt entsprechend mit dem Denn. Sein typisches Jesusgleichnis, klar und übersichtlich. Der Boss macht Ferien oder was auch immer, Geschäftsreise oder Familienfeier, auf jeden Fall ist er länger weg. Er kommt länger nicht nach Hause. Deshalb setzt der Verwalter seines Barvermögens ein. Das ist ganz witzig, finde ich. Als der Herr zurückkommt und Rechenschaft fordert, sagt er zu den beiden Ersten, du bist über weniges treu gewesen. Wenn man das so umrechnen würde, wäre das gar nicht so wenig. Also vielleicht hat er auch noch viel mehr gehabt. Offensichtlich, es ist gar nicht so ganz wenig, so ein Talent oder ein Zentner Silber. Das war schon damals eine ganz große Summe. Jedenfalls, als er wieder nach Hause kommt, da will er sein Geld zurück und ist gespannt, wie damit gewirtschaftet wurde. Und damit nimmt ja die Geschichte auch so ihren Lauf. Ausgehend von dieser Geschichte möchte ich als erstes heute Morgen sagen, was uns möglicherweise ja schon auch ganz vertraut ist, wir sind beschenkte Menschen. Die Knechte, die da mit diesem Silber umzugehen haben, alle drei, die gehen nicht mit dem um, was aus ihnen selber kommt, was sie selber irgendwie erwirtschaftet haben oder was ihnen zustehen würde oder irgend sowas. Nichts, was sie haben, ist von ihnen selber, sondern es ist ihnen gegeben und anvertraut. Ich glaube, wir könnten das auf uns selber übertragen. Nichts, was wir von uns aus haben, ist das, was wir haben. Weder ideell noch materiell. Es fängt ja schon mit unserem Leben an, dass unser Leben ein Geschenk ist, nicht? Meine Frau Heidi und ich, wir sind vor 6 Wochen das zweite Mal Großeltern geworden. So zweite Enkeltochter auf die Welt gekommen. Da spürt man das wieder. Das Leben, ein Geschenk, alles andere als selbstverständlich. Mann oder vielleicht Frau hat uns in die Welt gebracht. Wir nicht selber. Niemand von uns hat uns sich selber in diese Welt gebracht. Niemand hat sich selber das Leben geschenkt. Wir sind beschenkte Menschen. Es ist ein bleibendes, durchgehendes Muster, auch in der Heiligen Schrift, das betont und genannt werden will. Wir sind beschenkte Menschen. Das mag selbstverständlich klingen, ist aber alles andere als selbstverständlich. Wir sind es übrigens auch dort, wo wir uns etwas erarbeitet haben. Auch dort sind wir beschenkte Menschen. Es ist ein Geschenk, dass man in dieser Zeit lebt und in diesem Landstrich. Und wenn man Arbeit hat und was alles noch so irgendwie dazugehört. Also auch bei den Dingen, die wir uns erarbeitet haben, von denen wir so manches Mal das Gefühl haben, das steht uns ja zu Recht zu. Ich habe mich ja dafür auch gemüht und das hat ja auch was, das ist ja auch dran. Aber auch da ist es so. Ein bleibendes Muster, wir sind beschenkte Menschen. Jesus ist der Herr, wir sind die Knechte. So funktioniert dieses Gleichnis. Jesus ist der Herr, und wir sind die Knechte. Das darf ich nicht vergessen. Bei all dem, was ich bin und was ich habe, auch nicht nur bei den materiellen Dingen, auch bei dem, was ich bin, auch mit meinem Sein, wenn ich einigermaßen gesund bin, wenn ich einigermaßen psychisch stabil leben kann und was auch immer. Wir sind beschenkte Menschen. Wenn Jesus nicht mehr der Herr ist und wir nicht mehr die Knechte, wenn wir das umdrehen, dann ist das ein sicherer Weg zur Armut. Dann werden die Gaben größer als der Geber. Aber Jesus ist nun eben, wie in diesem Gleichnis genannt, ein Herr, der seine Knechte nicht mittellos lässt, sondern er gibt ihnen etwas. Aus seiner Sicht, aus Sicht, wenigstens wenn man dem Gleichnis folgt, ist das nicht so viel, aber so aus menschlicher Sicht, wenn man rechnet, war es doch ein ordentlicher Batzen. Hin und wieder fühlen wir uns im Leben ja mittellos. Arm. Dass uns das eine oder andere fehlt. Oder dass wir zwar merken, dass wir vielleicht ganz viel haben, aber wir den Eindruck haben, jetzt wär's gut, ich hätte das. Oder jenes. Oder ich könnte dieses tun, wenn ich nur dieses hätte, jenes hätte. Jesus ist ein Herr, der die Seinen niemals mittellos lässt. Auch da, wo wir uns hin und wieder mittellos und arm fühlen. Jeder hat seinen Schatz. Und auch um einen anderen biblischen Bericht aus den Evangelien zu nehmen, auch das Schärflein der Witwe war ein Schatz, das war ihr Schatz. Möglicherweise haben die großen Millionäre, die es ja auch damals schon gab, der Zeit das nicht so übermäßig schatzmäßig angesehen. Aber für diese Witwe, das war ihr Schatz, das war das, was sie hatte. Sie war mit dem beschenkt. Ich glaube, dass das ein wichtiger Blick ist auf unser eigenes Leben, dass wir uns immer wieder mit dem, was wir sind und mit dem, was wir haben, als beschenkte Menschen begreifen. Gar nicht selbstverständlich. Nichts ist da, gar nichts ist da selbstverständlich. Gar nichts. Also in diesem Gleichnis ist dieser Herr und der vertraut seinen Knechten einen Besitz an. Keinen ruhenden Besitz, sondern ein zu verwaltendes Kapital. Es ist auch nicht einfach zum genüsslichen Eigenverbrauch gedacht. Also diese Talente Gold sind nicht so zur Eigenüberbrückung gedacht, dass man irgendwie so mal wieder mal einkaufen gehen kann, solange der Chef nicht da ist oder sowas. Es war kein Verwalter über Lebensgeld oder irgend so etwas. Es war nicht Kost und Logis, sondern es war eine Investition. Da ist denen etwas anvertraut worden, mit dem sollten sie arbeiten. Um es noch schärfer zu sagen, dieses Kapital, das er ihnen gibt, das ist nicht nur eine Aufgabe, sondern vor allem auch eine Gabe. Jesus hinterlässt die Seinen nicht einfach mit Aufgaben, nicht einfach mit Jobs, die es zu erledigen gilt, sondern er hinterlässt sie mit Gaben. Sie bekommen zuerst etwas. Das soll sie selbst glücklich machen. Und es soll anderen zum Segen dienen. Beides zugleich. Also es ist nicht gefordert, bestimmte Jobs zu erledigen, sondern bei Gaben eher sowas wie Eigeninitiative, Kreativität, Achtsamkeit. Wo könnte meine Gaben, meine vielleicht auch kleinen, eher Schärflein Witwe, kleinen Möglichkeiten, wo könnten die gebraucht werden? Wo könnten die ihren Platz finden? Ich als beschenkter Mensch. Ein zweites, als beschenkter Mensch, wir als beschenkte Menschen, wir sind Vertraute Gottes. Gott hat uns etwas anvertraut. Es hat möglicherweise auch andere Möglichkeiten für sein Silber gegeben. Und es scheint ganz eindeutig in diesem Gleichnis nicht so zu sein, dass er Angst davor hatte, dass das Silber irgendwie geklaut wird und es deshalb den anderen anvertraut hat. Sonst hätte er es auch irgendwo anders vielleicht unter oder selber vergraben können, möglicherweise oder irgend sowas. Sondern er vertraut es diesen Knechten an. Das heißt, wenn wir das auf uns heute übertragen, in jedem von uns steckt ein Zutrauen Gottes. Jeder von uns trägt so ein Zutrauen Gottes mit seinem Leben. Gott schenkt uns unser Leben und damit traut er uns etwas zu. Darauf kommt es an. Nicht so sehr auf die Quantität des Anvertrauten, ob es viel oder wenig ist, ob es hier im Gleichnis 5, 3 oder 1 Zentner sind. Oder 2, glaube ich, 5, 2 und 1, wie auch immer. die Zahlenverhältnisse liegen. Sondern es kommt auf die Qualität dieses Vertrauens an. Wir sind Vertraute Gottes. Und was ich bekomme, das ist zu mir passend. Das ist zu mir passend. Jedem nach seiner Tüchtigkeit, heißt es hier. Zu mir passend. Das ist nicht zu viel und es ist nicht zu wenig. Wenn wir Vertraute Gottes sind, dann stimmt das, was wir bekommen. Das passt zu uns. Vielleicht ähnlich jetzt wie das Atemvolumen zum Alter passt, sozusagen. Ganz ähnlich. Es passt. Da hilft Vergleichen nicht weiter. Und Jammern hilft auch nicht weiter. Hätte ich nur dieses und jenes oder sowas. Manche meinen, sie hätten zu wenig. Vielleicht gibt's andere, die meinen, die hätten zu viel. Ich weiß es nicht. Manche geraten ins ängstliche Vergraben, dass sie den Eindruck haben, es ist zu wenig, damit kann man irgendwie eh nichts machen, also lasse ich es gleich bleiben. Um das zu tun, was Gott meinem Leben zutraut, was Gott sich mit meinem Leben gedacht hat, habe ich die passende Ausrüstung. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich muss nichts tun, was meiner Ausrüstung nicht entspricht. Aber ganz bestimmt habe ich für das, was sich Gott mit meinem Leben denkt, als Vertrauter Gottes, die passende Ausrüstung. Adolf Schlatter schreibt zu dieser Stelle, seine Verpflichtung zum Dienst ergibt sich schon daraus, dass er, der Knecht, die Gabe Jesu empfing. Daraus, dass er sein Wort erhalten hat und in Gemeinschaft mit ihm gebracht ist. Seine Verpflichtung entsteht nicht erst aus der Größe des Empfangenen und aus dem Umfang der ihm damit geschenkten Wirksamkeit. Ist mir wichtig zu sagen heute Morgen, das meint auch der Wochenspruch nicht, das ist nicht das entscheidende Moment, sondern das entscheidende Moment ist, da ist etwas, das zu mir passt. Und möglicherweise ist es auch etwas, das ganz gering erscheinen mag. In den Quellen von Tessé, das ist so die geistliche Sinn des Quellen, das ist ihre geistliche Regel, die diese Gemeinschaft hat. In den Quellen von Tessé gibt es einen Satz, der heißt, zählst du zu den Menschen, die durch ihr Teilen mit ganz geringen Mitteln frohmachende Hoffnung entfachen? Spannende Frage. Ich muss nicht viel haben. Es muss nicht augenscheinlich sein. Es muss nicht aufregend und großartig sein. Das ist nicht die Frage, auch nicht die Frage dieses Gleichnisses. Es ist nicht die Frage, ob ich nun 5 habe oder 1 Zentner. Das ist nicht die Frage. Und von dem, der 1 Zentner hatte, wurde auch nicht 10 erwartet. Es wird überhaupt nicht eine ganz bestimmte Menge erwartet, sondern nur, dass damit umgegangen wird. Wir sind Vertraute Gottes. Nochmal zu diesem Satz, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Katatein idian dynamin. Dynamis, Kraft steckt darin. Dynamik, Macht, Vermögen, Fähigkeit, das Wort meint dieses Wort. Wir haben es im Deutschen in Dynamik oder Dynamo oder Dynastie. Das sind alles Worte, die im Deutschen von diesem Wort entlehnt sind. Tüchtigkeit nicht im Sinne von Leistung und von Einsatz, sondern Vermögen, imstande sein, fähig dazu sein. Das Vermögen, das mir nun eben gegeben ist. Und das ist unterschiedlich. Und das darf auch unterschiedlich sein. Das ist unterschiedlich in der Wahrnehmung anderer. Das ist unterschiedlich in der Wirksamkeit. Das ist unterschiedlich. Bei manchen ist das eher öffentlich und bei manchen eher verborgen. Ganz, ganz, ganz vielfältig. Bei manchen eher an dieser Stelle und bei manchen eher an einer anderen Stelle. Ich bin froh, dass ich in einer Kommunität lebe. Diese Kommunität bietet mir in ganz vielen praktischen Dingen, in denen ich ziemlich untüchtig bin. Das geht vom Handwerk los und geht über den Computer weiter und all solche Dinge bietet mir unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe fast immer einen, den ich anrufen kann oder eine und fragen, wie macht man denn das? Und häufig machen sie es dann selber. Weil sie wissen, dass auch mit Erklären nicht so arg viel, nicht immer so arg viel geholfen ist. Also darum geht es eigentlich. Wir sind ganz unterschiedlich, auf ganz unterschiedlichen Feldern. Dafür schleppen die mir manches Mal Menschen ins Haus. Weil sie wissen, mein Bereich ist der Bereich der Seelsorge. Und dann schleppen die mir immer mal wieder den einen oder anderen ins Haus. Das ist sozusagen die Revanche. Oder das ist die Gabe, die ich einbringen kann, wo ich ihnen etwas abnehmen kann, wo sie mir an anderer Stelle. Also darum geht es, Tüchtigkeit. Es ist nicht so, wir haben uns irgendwie angewöhnt, alles irgendwie so in betriebswirtschaftlichen Gedanken zu denken und zu bewerten. Das funktioniert hier aber nicht. Es geht nicht um den Erfolg, es geht um die Treue. Davon aber jetzt nachher am Ende der Predigt nochmal etwas. Also, wir sind beschenkte Menschen, wir sind Vertraute Gottes. Und dazu kommt ein drittes, was mir anvertraut ist. Bei der Treue jetzt also nochmal eine kleine Querkurve. Was mir anvertraut ist, das will zuerst bei mir kultiviert werden. Es ist zuerst mir anvertraut. Stille vor dir, mein Vater, haben wir jetzt gerade vor der Predigt gesungen. Also das Hören. Es ist eine der stehenden Redewendungen, wenn man im Alten Testament die Propheten liest. Sowas wie das Wort des Herrn geschah zu mir. Erst muss der Prophet ein Hörender sein. Sonst hat er nichts zu sagen. Erst muss er ein Hörender sein, anhaltend, ausdauernd, aufmerksam, ein Hörender sein. Sonst hat er nichts zu sagen. Nur der Hörende kann ein Redner werden. Nur wer sich in seinem Leben angewöhnt hat, wer das kultiviert hat in seinem Leben, lange zu schweigen, der wird am Ende auch etwas zu sagen haben. Darum geht es zunächst einmal bei der Kultivierung. Das ist möglicherweise der Ausgangspunkt aller Kultivierung, aller Gaben in unserem Leben. Das Wort des Herrn, die Gabe, das, was er mir gibt, geschieht zunächst einmal zu mir und nicht gleich durch mich. Es muss in mir wachsen, es muss in mir reifen, es muss in mir Gestalt gewinnen, es muss in mir Kraft entfalten. Und dann erst kann es anfangen, durch mich auch für andere Kraft zu entfalten und Gestalt zu gewinnen und wirksam zu werden. Also zunächst einmal hören und dann mit dem Empfangenen umgehen lernen. Da gibt es in diesem Gleichnis eben zwei Knechte, die sind umgegangen mit dem, was sie bekommen haben. Die haben ihre Gabe jetzt mal verdoppelt. Und einer hat's vergraben. Das ist ein starkes Bild, finde ich, dieses Bild. Wie das ausdrücklich genannt wird. Bei den anderen wird es nur so nebenher. Hat fünf und hat er nochmal fünf, also jeder hat es so ein bisschen verdoppelt. Und bei ihm wird es geschildert, er hat ein Loch gegraben. Dann hat er das hineingetan und verborgen. Und als er gemerkt hat, der Boss kommt zurück, hat er es wieder ausgebuddelt. Nochmal Adolf Schlatter, er sagt, was er, dieser dritte Knecht, von Jesus empfangen hat, das macht er tot. Es darf nicht wachsen. Es kann einem kommen, dieses Bild, wenn man diesen Bild, das ist wie ein Grab, das gegraben wird, das ausgehoben wird, ein Loch. Du, mein Talent, ruhe sanft in Frieden. Oder irgendwie sowas mag er sich gedacht haben, keine Ahnung. Irgend sowas. Und dann wundert er sich, als er es ausbuddelt. Es ist wie bei jeder Exhumierung. Was da rauskommt, ist nicht sehr ansehnlich. So ist es da auch. Also, das erste ist dieses Hören, das zweite umgehen lernen damit. Zu lernen, wo kann ich das eine oder andere, das mir gegeben ist, in meinem Haben oder in meinem Sein oder in beidem, wo kann ich das einsetzen? Wo kann das seinen Platz haben? Da fängt man im Kleinen an und übt das. Zwei kleine Hinweise noch. Das eine, Gaben, Talente, so müsste man das hier übersetzen, das war die Währung damals für Silber. Bei uns hat sich dieses Wort idealisiert. Damals war es ein ganz handgreifliches Wort. Gaben sind mehr, weit mehr als Begabungen. Es gab eine Zeit, in der habe ich immer wieder mit Menschen, wenn sie zu mir gekommen sind, so Gabentests durchgeführt, was man so, es war zeitlang ganz modern, dass man so Gabentests gemacht hat, diese und jene Gaben, die Vielfalt der Gaben, der biblischen Gaben und manch andere und sowas. Ich habe das irgendwann aufgehört, ganz bewusst aufgehört. Weil ich gemerkt habe, in meiner seelsorgerlichen Praxis, im Umgehen und Begleiten von Menschen und auch in meinem eigenen Leben gemerkt habe, das ist zu wenig. Ja, wir alle sind beschenkt mit Gaben, Charismen, Gnadengaben, mit Fähigkeiten. Aber wir sind auch beschenkt mit Grenzen. Die machen einen wesentlichen Teil unseres Lebens aus. Nicht nur die Gaben. Auch die Grenzen geben unserem Leben ein Signal, was unsere Tüchtigkeit in dieser Welt sein könnte und was nicht. Und wir sind reich gemacht durch Lebenserfahrungen. Da ist uns etwas zugewachsen. Wenn man das Alte Testament liest, dann spürt man, vor allem das fünfte Buch Mose ist ganz stark geprägt von diesem Gedanken der Lebenserfahrungen. Da wird Geschichte geschrieben. Da wird noch einmal die Geschichte des Volkes Israel, das was es halt damals schon gab, das war schon einiges, das wird noch einmal Revue passieren lassen. Und da gab's nicht nur gute Erfahrungen, Lebenserfahrungen dabei, da gab's auch schwierige, aus denen sie lernen konnten und etwas schöpfen konnten. Also ich glaube, die Geschichte mit den Gaben ist größer als nur Gabentests. Fähigkeiten, Grenzen. Wenn man einen Mensch findet, der es gelernt hat, seine Grenzen zu achten, seine Grenzen zu lieben, seine Grenzen als Gabe wertzuschätzen, ist das etwas ganz Großes. Und dann eben auch diese Lebenserfahrungen. Wenn man gelernt hat, das gehört zur Kultivierung des eigenen Lebens, wenn man gelernt hat, seine Lebenserfahrungen fruchtbar zu machen, nicht nur die guten, auch die schwierigen, fruchtbar zu machen. Neulich war jemand, ein junger Mann bei mir, und erzählte mir von seiner Lebensgeschichte, und da gab es ein paar von seiner Herkunftsfamilie her sehr schwierige Situationen. Und ich sagte ihm, der erste Schritt heißt, dass da etwas heilen kann. Dann ist er erschrocken. Dann haben wir darüber geredet und haben gemerkt, heilen heißt für ihn, dass das, was da war, gut wird. Ich sage, nein, Das heißt nicht heilen. Heilen heißt, dass du damit umgehen kannst. Zu sagen, ja, das ist ein Teil meines Lebens. Aber das darf jetzt mein Leben nicht hemmen. Auch ich darf blühen und wachsen und vorwärts gehen. Es ist viel, viel mehr. Gaben, mehr als Begabungen. Fähigkeiten, Grenzen, Lebenserfahrungen und vielleicht noch manch anderes mehr. Geschenkte Gaben und erfahrene Grenzen und die akuten Erfordernisse, auch die sind oft ein wichtiges Merkmal, was denn jetzt gerade ist. Auch das gehört zur Kultivierung in diesem Bereich der Gaben und der Grenzen. Manches Mal ist es ja so, dass man spürt, da braucht es jetzt irgendwas, aber ich habe das nicht. Oder ich meine, ich habe das nicht. Oder ich habe das nicht so gut, mir fallen fünf andere ein, die können das viel besser. Haken an der Geschichte ist, alle fünf, die mir einfallen, regen sich nicht. Möglicherweise könnte das dann auch mein Platz sein, meine Fähigkeit. Man muss nicht immer warten auf die, die besser sind und stärker und größer sind. Ich habe in meinem Sommerurlaub wieder mich viel beschäftigt mit den Geschwistern Scholl, Hans und Sophie Scholl, habe in ihren Tagebüchern und Briefen gelesen und manches auch gelesen, das sie selber inspiriert hat, um dem noch etwas stärker auf die Spur zu kommen. Junge Menschen, die nicht gewartet haben, bis die alten, erfahrenen und die guten und sowas, die gab es ja auch mit Bonhoeffer und vielen anderen. Aber die haben nicht gewartet, sondern sie haben ganz einfach ihren Platz eingenommen. Sie waren noch ganz unfertig in ihrem Leben. Ganz unreif wäre jetzt falsch, aber einfach unfertig. Aber sie haben ihren Platz eingenommen, sind uns bis heute zu Vorbildern geworden. Also das war das eine. Gaben sind mehr als Begabungen. Fähigkeiten, Grenzen, Lebenserfahrungen, Erfordernisse. Und dann kommt das Zweite dazu. Jacques Maritain, französischer Philosoph, geistlicher Philosoph, könnte man sagen, sehr verwurzelt in seiner römisch-katholischen Kirche, ist einer der die Scholz inspiriert hat. Dadurch bin ich auf ihn gestoßen. Er schreibt in seinem letzten Buch, 1966 erschienen, man kann Jesus nicht lieben, ohne in sein Werk eintreten zu wollen. Dieses Werk, das ist die Nachfolge, die radikale Nachfolge, radix, bis auf die Wurzel. Eindeutig, ganz entschieden, kein lauer Sommerspaziergang. Und so schreibt Jacques Maritain an einer anderen Stelle seines Buches über die Christen heute, 66 erschienen, man muss einen harten Kopf haben und ein weiches Herz. Ein Satz, der hat die Geschwister Scholl sehr inspiriert. Das Buch von 66 kennen sie noch nicht, aber Bücher früher, da hat er das schon mal geschrieben gehabt, in den Büchern früher. Und das ist so einer der Sätze, die sein Lebenswerk durchziehen. Man muss einen harten Kopf haben, nicht im Sinne von stur oder starr oder sowas, sondern von klar, von entschieden. Und ein weiches Herz, Herzensbildung und Charakterformung wären hier vielleicht Stichworte, wenn es um Kultivierung geht. Von den anvertrauten Talenten, wir sind beschenkte Menschen, wir sind Vertraute Gottes, Gott traut uns etwas zu, wir sind eingeladen, dies zu kultivieren. Übrigens ist kultivieren im Nebensatz nur gesagt, damit es da keine Missverständnisse gibt. Kultivieren ist nicht die Frage für die U20-Generation, sondern auch für die kurz vor 60-Generation, wie ich das bin, und andere. Zu allen Lebenszeiten gilt es, etwas zu kultivieren. Lebenslanges Lernen haben die Pädagogen jetzt daraus gemacht. Das ist richtig, das ist gut. Lebenslanges Lernen. Also, kultiviert werden. Das vierte und letzte. Gesucht sind nicht Erfolg, sondern Treue. Jetzt kommen wir wieder zur Treue zurück. Zum Abrechnungsmodus sozusagen dieses Gleichnisses. den unnützen Knecht werft hinaus, heißt es hier. Könnte man fragen, zählt also doch Leistung und Erfolg? Ist die Abrechnung doch rein kaufmännisch? Strich drunter und gucken, schwarze oder rote Zahlen sind? Oder bei dem einen war es ja die sogenannte schwarze Null. Ich weiß gar nicht, warum man die schwarz nennt. Können Sie auch rote Null nennen. Also, das scheint mir eine etwas verharmlosende Situation, Formulierung zu sein. Aber man nennt sich die schwarze Null, wie auch immer. Zählen doch Leistung und Erfolg. Ganz so, wie wir das sonst eben auch im Leben gewohnt sind. Und jetzt kommen wir zum Wochenspruch. Denn dieser Wochenspruch ergänzt unser Gleichnis sehr interessant. Beleuchtet nochmal einen kleinen anderen Aspekt. Wer hat, dem wird gegeben. So heißt es im Evangelium hier. Und beim Wochenspruch, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das klingt eher nach Pflicht und nicht nach Erfolg. Und die Pflicht, die bestimmt sich nach dem Vermögen. Da waren wir vorher schon mal. Jedem nach seinem Vermögen. Entscheidend bei der Abrechnung im Gleichnis ist nicht die Quantität, nicht der Zugewinn, sondern die Qualität, wie man mit dem Anvertrauten umgegangen ist. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Spielräume, außer vergraben. Vergraben ist keine echte Alternative, keine zielführende Alternative. Also entscheidend ist nicht, was wir leisten. Und schon gar nicht, das kann man in kirchlichen, gemeindlichen Kreisen auch manches Mal verwechseln, schon gar nicht, was wir öffentlichkeitswirksam leisten. Also was alle irgendwie sehen und mit Applaus bedenken. Darf es auch geben. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das, was wir sind. Lebenshaltung ist gefordert. Eine ganz bestimmte Lebenshaltung. Nicht Leistung, sondern Achtsamkeit. Wie ein Landwirt, der mit seiner Saat die Ernte nicht garantieren kann. Der ist nur zuständig für eine ordentliche Aussaat. Das muss er machen. Ob das mit der Ernte wird, das weiß er nicht. Da kann er nicht so arg viel mehr dran machen an dem Ganzen. Aber die hoffnungsvolle Aussaat, das ist seine Aufgabe, das muss er tun. Die hoffnungsvolle Aussaat mit dem, was ihm an Vermögen gegeben ist, bei ihm das Saatgut. Auch wenn die Ernte längst nicht garantiert ist. Gott sucht nicht mehr, als er finden kann. Das will uns der Wochenspruch sagen. Und deshalb ist das Thema dieser Woche im Kirchenjahr eben nicht Gottes Gaben maximieren, sondern Gottes Gaben achten. Auch nicht Gottes Gaben verschludern lassen oder eingraben, sondern achten. Nochmal. Wer Gottes Gaben achtet, wer das, was er ist und was ihm gegeben ist, achtet, dankbar achtet, als einer, in dem das Zutrauen Gottes wohnt, als einer, der das kultivieren möchte und wirksam werden lassen möchte in seinem Leben, der spürt, diese Gaben werden mich glücklich machen. Sie können noch so gering sein und noch so unscheinbar und sie können anderen zum Segen werden. Dieses ganze Gleichnis ist ein Gleichnis der Mahnung zur Treue. Nochmal im Kontext der Wiederkunft Jesu. An anderer Stelle im Lukas-Evangelium sagt Jesus, handelt, bis ich wiederkomme. Lukas 19, 13. Nicht panische Selbstproduktion und dann vielleicht stolzes Vorreichen oder Vorzeigen des, was man so erreicht hat, sondern schlicht und einfach diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu zur Mehrung des empfangenen Nutzen. Als Beschenkte, als Vertraute, als immer zur Kultivierung Bereite, als die, die ganz einfach treu sein wollen mit denen, mit dem, was ihnen gegeben ist. Ich würde gern beten. Und herzlich danken, lieber Vater im Himmel, dass du dieser gute Herr bist, der die Seine nicht mittellos zurücklässt in dieser Welt. Danke, dass in jeder und in jedem von uns deine Geschenke stecken, dass uns das Leben und das, was wir sind und haben, geschenkt hast und dein Zutrauen, dass wir deine Anvertrauten sind in dieser Welt. So hilf uns, dass wir immer wieder bereit sind, unsere Lebenshaltung kultivieren zu lassen. Und mach uns immer wieder aufmerksam auf unsere Treue. Wir danken dir herzlich für dein Wort und deinen Segen. Wir danken dir herzlich, dass du uns mit dem, was du uns schenkst, glücklich machen willst und es durch uns für andere zum Segen werden lassen möchtest. Auch in dieser neuen Woche. Amen.